An einem Spieltag, wo die Bayern gegen Bochum verlieren, sind sie nicht die größte Enttäuschung der Kickbase-Manager. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Ja, guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen und guten Tag auch Bench, grüß dich.
Servus Janni, geiler Cliffhanger auch. Ungewohnt kurzes Intro, aber die Leute dürften heiß sein jetzt.
Ja, weißt du, was es ist? Weißt du, wer das größte Enttäuschung ist des Spieltags?
Naja, es gab viele Enttäuschungen. Als die größte betitelst, bin ich gespannt, aber ich kann mir ein bisschen was vorstellen, ja.
Ja, also während, ich kann ja mal einige aufzählen, so ein Šeško auf der Bank Platz nehmen durfte zu Spielbeginn, während ein Hofmann wieder nicht gestartet ist, während es rote Karten am Fließband geflogen sind, während Damen Elfmeter verschuldet, Fehler vor Gegentor produziert, so während, Kickbase-Manager können krass relaten wahrscheinlich und auch auf dem Cover ist er heute drauf, so Chaka nicht die nächsten grünen Balken mit 99 Punkten, den ich um einen Punkt verpasse, den müssen wir noch mit Obda reden heute. So, die größte Enttäuschung, Bench, und das wird dich auch überraschen, die bist du an diesem Spieltag. Du bist die größte Enttäuschung des Spieltags.
Oha, dann erzähl mal. Wegen meinen 732 Punkten stand jetzt in der Office League, oder was?
Nee, Bench, du bist meine größte Enttäuschung des Spieltags.
Oh, wow.
Das ist auch nicht so negativ. Du weißt, wo. Ey, also, ich hab's von vielen Leuten gedacht, so, okay, bei denen kann's mal passieren. Aber das ist bei dir, Bench, passiert. Ja. Ey, meine Welt am Freitagabend war zerstört.
Ja, es tut weh. Also für alle, die jetzt noch nichts damit anfangen können, ich bin in unserer Liga mit den Calcio-Jungs und Gamer Brothers, Splash Bruder und Co. nicht mit einem positiven Kontostand in den Spieltag gegangen.
Dementsprechend okay,
gab es keine Punkte für mich.
Ich war einfach,
ohne Scheiß, ich finde bei uns, also ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass dir das noch nie passiert ist. Weil freitags PK 17 Uhr ist immer so eine Zeit, okay, da willst du dir vielleicht so die letzten Aufstellungsentscheidungen noch offen halten, weißt du? Also je nachdem, was man in der PK vielleicht mit den Leuten diskutiert, ob man vielleicht nochmal sich umstimmen lässt in ein, zwei Punkten, ob man vielleicht Infos in der PK bekommt, da auch ganz kurzer Teaser mal für alle, die da nicht regelmäßig am Start sind. Also wir wussten am Wochenende ziemlich gut, wer bei Stuttgart und Leverkusen auf dem Platz steht. Deswegen, wenn nicht regelmäßig dabei, dann hoffentlich ab dieser Woche. Aber während man auf solche Sachen wartet, bin ich dann oft vor der PK noch nicht final ready mit meinen Spieltagsvorbereitungen. Und wenn man dann halt mal nach dem Stream direkt irgendwie los muss, jetzt in dem Fall sich Freitagabend noch mit Freunden trifft und dann halt auf Achse ist, dann kann es schon mal passieren, dass man sagt, ah, okay, komm, so, ich habe noch anderthalb, zwei Stunden, bis der Spieltag beginnt, dann warte ich mal schnell die Lineups noch ab. Bei mir war es jetzt der Fall, wir waren Freitagabend bowlen, dann stehst du da auf der Bahn und schwitzt auf den Sieg, während die Aufstellungen rauskommen, denkst du, ja, komm, machst du noch ein, zwei Würfe und hinterher gehst du halt da raus und es ist Viertel vor neun, ne?
Nein, es ist genau, also das ist genau der Ablauf. Du hast Viertel vor neun gecheckt, shit, es ist Viertel vor neun und du wusstest
ja, also
sofort,
ich hab's verkackt. Viertel vor neun, kurz vor neun, also so eine Viertelstunde, 20 Minuten nach Anstoß habe ich drauf geguckt.
Boah, shit. Und kannst du so einen Einblick in deine Gefühlslage zu dem Zeitpunkt geben?
Also es ist schon echt ein maximaler Bruch, also so ein Start ins Wochenende mit Kontostand im Minus tut schon sehr weh. Das Ding ist, so, ich habe versucht, das Positive zu sehen. Und das Positive war, meistens bin ich Freitag 17 Uhr noch in keiner Liga im Plus bei mir. So, oder zumindest habe ich in keiner Liga die Dings abgeschlossen, die Planung abgeschlossen und sowas. In dem Fall war es jetzt aber so, dass ich zum Glück in der Office League so seit ein, zwei Wochen irgendwie in so ruhigen Fahrwassern unterwegs bin, dass ich meistens nicht noch die letzten Entscheidungen auf den letzten Drücker treffen muss. Und deswegen war ich zum Glück in der Office League im Plus. Im Normalfall hätte ich da auch einen Nuller gemacht am Wochenende. Und was auch noch sehr gut war, und da muss ich einmal meine private Liga shoutouten, die auch gesagt hat, sie erwartet das dann hier im Podcast. In meiner privaten Liga war ich im Minus, wurde aber freigegeben. Und da habe ich nochmal Doppelglück gehabt, ehrlicherweise, weil ich muss gerade überlegen, ich glaube, Upamecano hätte ich wahrscheinlich aufgestellt. Also die Entscheidung wäre da irgendwie zwischen Upamecano und Wagnermann verkaufen oder 3 oder 4, 10, 12 Millionen Spieler verkaufen gefallen. Und weil die letzte Aufstellung von mir einfach vor der PK nicht die mit Upamecano und Wagnermann war, war dann halt die Abmachung logischerweise, also Punkte freigegeben, nicht die Minuspunkte von Upamecano. Dann war sogar ein Jinma in meiner Startelf, den ich wahrscheinlich noch auf die Bank gesetzt hätte, weil er nicht gestartet ist Freitag. Also da hatte ich richtig Mehl und habe dann Upamecano und Wagnumann natürlich noch verkauft.
Boah, also hast Glück, dass ich nicht in deiner privaten Liga zocke, Bench. Da wäre mir so weit von gegen Strich gegangen und wirklich, also zwischenmenschlich Props an deine Mitspieler. Kickbase, ja, konkurrenztechnisch bin ich ein bisschen enttäuscht von denen. Auch eine Enttäuschung des Spieltags. Von
ja, ich muss sagen, die Jungs, die da oben drin hängen, also wobei, der Führende war sehr entspannt, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass der wahrscheinlich 4.500 Punkte Polster ungefähr auf mich hat, weil der Anfang der Saison mit Palacios für 12 Millionen und sonst was gegangen ist, gefühlt. Also der hat komplett alles abgerissen dieses Jahr. Der kann da relativ entspannt sein, aber es gab auch Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Am Ende des Tages, und das ist mein Call für den Podcast, mein Wort zum Montag, legt euch vor der Saison darauf fest, was es für Szenarien gibt, in denen Leute nochmal freigeschaltet werden können, weil sowohl in unserer Office League als auch in dieser privaten Liga, und jetzt war ich Nutznießer davon, trotzdem hätte ich es verstanden, wenn es nicht so gelaufen wäre, ist es einfach jeden Spieltag, wenn sowas passiert, die Diskussion so, hättest du nicht und würdest du nicht und bla und sonst was. Eigentlich, und das ist mein Take, musst du vor der Saison sagen, ey, solange du nicht dir um 20.15 Uhr Freitagabends dein Bein brichst und auf dem Weg ins Krankenhaus bist, so, gibt es kein Szenario, in dem man freigegeben wird. So, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Und wenn du das vor der Saison so ansetzt und dann auch so durchsetzt, dann gibt es auch nicht dauernd diese Diskussion.
Ja, Bench, finde ich gut, dass du das so thematisierst. Und mein Gedanke war auch zuerst so, höhere Gewalt. Sobald irgendeine höhere Gewalt, ob es jetzt wirklich ein Unfall ist, ob du von der Polizei dein Handy abgenommen bekommst oder sowas, kann ja alles mal passieren. Ja. So, dann alright, sonst für mich, und ich habe auch schon mit mehreren jetzt gesprochen, weil ja auch einige aus den Kickbase-Mitarbeiter ja auch den Podcast hier hören und ich ja schon öffentlich auch jetzt die gefrontet habe teilweise, weil sie im Minus waren und ich es nicht verstanden habe, die sind im Nachhinein auf mich zugekommen und ich habe ihnen ganz ehrlich gesagt, ja, ich verstehe deinen Grund, aber für mich ist es keine Entschuldigung, also es gab an dem Tag, wenn du freitags im Kopf hast, und die Entschuldigung war halt meistens so, ich habe mit Erik letztens gesprochen, der, glaube ich, vor 3-4 Wochen im Minus war, wo ich halt auch gedacht habe, Digga, du bist einer der krassesten Dudes, die ich kenne, du bist am tiefsten drin, so, du kennst dich heftig aus, wie kann das sein? Da hat er so gesagt, ja, ich habe Kickbase-PK geguckt auf dem Handy und dann war Akku leer und war irgendwie im Auto und habe eine gewisse Autofahrzeit gehabt und wollte halt nicht rasen. So, ja, ich verstehe es, ich verstehe das, aber für mich ist es immer noch so, wenn das für dich eine höhere Prio gehabt hätte an dem Tag, dann wäre es nicht passiert. Und so ist es bei den meisten Sachen eigentlich. Bei dir jetzt auch. So, hättest du eine höhere Prio gehabt, hättest du gesagt, Leute, ich gehe mal kurz strullern, hättest gesagt, wärst du kurz abgebogen, wärst hochgegangen, wo vielleicht auch empfangen ist, keine Ahnung, in welchem Etage die Bowling-Alley ist bei euch in Bielefeld. Ja. Aber hättest du Empfang gehabt, kurz gemacht, fertig, runter und dann hättest du den ganzen Abend genossen.
Ja,
aber true. Hätte, also deswegen, ich meine, ist ja auch, ja, wem erzähle ich das?
Ja, aber also macht es so, wenn ihr es nicht so schon jetzt handhabt, weil dann ist halt auch das Problem, wenn man sowas dann einmal durchgehen lässt, dann ist halt den ganzen Rest der Saison, und da bin ich dann aber auch auf der Seite, jetzt unabhängig davon, ob ich Nutznießer oder nicht gewesen wäre, wenn du es halt ein-, zweimal durchgehen lässt, dann kannst du halt nicht ab Zeitpunkt X auf einmal sagen, nö, aber jetzt aber nicht mehr so, weißt du, weil dann ist halt ja, auch safe. Einfach unfair den anderen gegenüber, aber ja, deswegen vor der Saison oder vor der Rückrunde, wenn ihr neu startet oder whatever, legt ihr euch da fest, und dieses mit höherer Gewalt, das finde ich schon ziemlich valide. Geht damit und macht alles richtig.
Ja, gut. Schön. Bench, was machen wir mit Granit Xhaka 99 Punkte? Kann nicht sein eigentlich. Also ich weiß, dass du immer am Montag einen Call mit Opta hast.
Yes. Also nee, nicht mehr. Nee?
Oh nein.
Aber also wir haben einen Call mit Opta, den aktuell tatsächlich Titi führt in der Regel. Ich hin und wieder.
Okay, ich dachte, du wärst ab und zu mit drin. Ja, okay, ja, dann müssen, also ich verstehe ja, dass wahrscheinlich 99 die korrekte Anzahl ist. Ich bin überzeugt davon, dass 99% aller Kickbase-Manager und auch 99% aller Kickbase-Mitarbeiter d'accord wären, wenn wir sagen, ey, wir mogeln dem irgendwo noch
den Plus Ball hat 1. er nicht verloren.
Genau, richtig so. Der Ball war doch ein neutraler Ball, den hat er noch nicht verloren.
Ja, also natürlich, also jetzt mal für alle da draußen, also es wäre geil, natürlich wird das nicht passieren, dass wir da irgendwie, um die Punkte zu schönen, irgendwas machen. Das Ding ist, stell dir mal vor, Xhaka kriegt jetzt eine Korrektur und landet wirklich auf 100 oder 101 Punkten oder so. Was dann los ist in unseren DMs und sowas, Also am besten entscheidet das noch 2-3 Spieltagssiege, dann brennt das aber lichterloh im Hause Kickbase.
Ja, oder nee, Jan ist also, schuld.
Jan hat wenn da noch was ist, was wirklich einfach falsch bewertet ist, dann wird das sicherlich noch zusammengetragen oder beziehungsweise besprochen. Aber es läuft ja so, auch da vielleicht kleiner Insight mal, so im Laufe des Sonntagabends, Montagvormittags und so, sammeln verschiedene Leute Hause Kickbase natürlich da Bewertungen, die sie für diskutabel oder falsch halten in einem Channel und da wird dann drüber gesprochen und es wird eine Auswahl getroffen. Es ist ja nicht so, als ob man irgendwie nur x Punkte in den Call mitnehmen könnte, aber es gibt dann natürlich Punkte, da sagt einer, ja okay, lass mal drüber sprechen und dann sagen, was weiß ich, vielleicht Titi und ich, ey ja, wir haben mit Opta schon mal einen Case in dem Sinne gehabt, die Erklärung ist so und so, deswegen ist das richtig so, dann wird das halt nicht nochmal mit reingenommen. Aber da ist mir jetzt insgesamt nichts aufgefallen, was in Richtung Chaka-Punkte heute gehen dürfte. Also höchstwahrscheinlich wird es bei den Punkten bleiben, es sei denn, weil das ist ja auch Teil der Wahrheit, diese Spiele werden sich ja x-mal angeschaut von den Analysten da und einzelne Szenen nochmal korrigiert. Und Kickbase ist natürlich auch nicht der einzige Stakeholder, der da irgendwie Interesse an korrekten Bewertungen hat, der von Opta da sozusagen beliefert wird. Deswegen kann es natürlich auch noch sein, dass aus anderer Richtung irgendwie was kommt, dass Punkte sich nochmal angeschaut werden müssen oder ob da intern einfach durch eine Zweit- oder Drittprüfung nochmal was auffällt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme können wir es nicht sicher sagen, aber ich würde sagen, tendenziell wird es bei Chaka und 99 Punkten bleiben.
Ja, ich denke auch, ich habe nicht mal geschaut, alle anderen Leverkusen-Spieler haben schon die Korrekturen drin und ich tippe mal, dass es einfach bei Chaka keinerlei Korrekturen gab, dass es korrekt besiedelt wurde, weil wirklich jeder andere Leverkusen-Spieler hat Korrekturen drin. Digga, Tar zum Beispiel hat Korrektur plus 1 präzise langer Pass. Digga, gib doch.
Gönn doch.
Ich bin noch nicht mal Chaka-Besitzer. Mir ist das Schnuppe, aber irgendwie, ich fände es, also das wird mir richtig viel geben, wenn er einfach durchzieht bis Ende der Saison. Der hat nur am ersten Spieltag keinen grünen Balken. Ja. Das wäre so schön gewesen, wenn es vielleicht so bis auf den letzten Spieltag schon, das ist so ein bisschen der Monk in mir hätte das.
Weißt du denn, wer den Rekord an grünen Balken hält, Janni?
Ist es Nico Schlotterbeck?
Nee, es ist nicht mehr Nico Schlotterbeck.
Oh,
Nico
nein.
Schlotterbeck wurde diese Saison von Granit Xhaka und Alejandro Grimaldo überflügelt, der damit jetzt alleine auf weiter Flur ist.
Alejandro, ja. Stark. Ey, ja, der Grimaldo Mann, auch wieder 170er hingelegt, ja. So gar keine Gefahr, da nicht drei schlecht zu punkten.
Ja, wirklich. Da hat man vor dem Bayern-Spiel gedacht, so, jetzt könnte es eng werden für die Jungs, aber also ich halte es nicht für unrealistisch, dass Grimaldo da nochmal solide 11-12 Spiele oben drauf legt auf den Rekord und den ausbaut.
Inzwischen auch, ich habe letztens bei den Top-Punkten mal reingeguckt, so Grimaldo on the road zu Nummer 1.
Ja, er ist geisteskrank, einfach als Verteidiger. Was legt er auch auf? Der hat, glaube ich, jetzt 12 Hütten oder so gemacht, oder warte mal.
Ja, und vor allem macht er halt auch gegen Heidenheim jetzt nichts, aber trotzdem 170. So,
ja,
was ist das für ein kranker Mensch einfach persönlich?
Ja, es ist einfach krank. 8 Tore, 9 Vorlagen. Einfach als Außenverteidiger 17 Scorer. Also, so, ja, das ist geisteskrank. Brauchen wir nicht drüber reden.
Mich stört's auch hart, dass ich den nirgendwo hab. Mich stört's richtig hart.
Ja, und ich feiere es sehr, dass ich sowohl Anfang der Saison als auch zum Anfang der Rückrunde alles daran gelegt habe, den zu kriegen. Und ihn, glaube ich, in 2 Ligen hab jetzt.
Ja, das ist verständlich. Gut.
Ja. Mensch, hat nur keine Punkte am Wochenende gesammelt für mich.
Genau, wie war denn, also abgesehen von der Nullnummer bei uns in der Liga mit Gamer Brother, Calcio, Splash Bruder und Co., die, wo ich übrigens jetzt die Führung übernommen habe, Bench, aufgrund deiner Missmute. Klar, ich im Endeffekt fand ich es schön, weil ich jetzt auch mal die Tabellenspitze innehabe. Trotzdem will ich so nicht gewinnen.
Ja, verstehe ich.
Und wenn,
wird auch nicht lange dauern, bis du da wieder weg bist, dann brauchst du
ja, gar nicht. Ja, okay, klar, musst du es jetzt sagen hier, aber ich meine, wenn ich da gewinnen sollte mit einer Differenz unter 1.000 Punkten, die du ja gemacht hättest am Wochenende, so dann ist es so ein bisschen Geschmäckle.
Junge, ich hätte da so stabil gepunktet, sehe ich gerade, ne? Wirt 213, Friedel 154, Zender 48, Jinma 129, Grief 126, Orban 112, das ist ja Wahnsinn.
Ja
schauen wir uns nicht weiter an, aber verstehe ich.
Ja, die Spieler performen, aber wenn der Manager verkackt, Bench, dann
haben ja, die Spielerpunkte
auch nichts.
Ja, so ist es.
Gut, wie war es in der Office-Liga bei uns, Bench? Wie lief es denn da?
Ja, also in der Office-Liga bei mir, ich sag's irgendwie Woche für Woche aktuell durchwachsen. Also Khedira früh runter, Dingchi minus 22, Meloni 27, von den beiden habe ich jetzt auch nicht viel erwartet am Wochenende. Aber bei einem relativ knappen Spiel dann gegen Leverkusen mit eigenem Treffer hätte ich schon mehr als mit beiden insgesamt magere 5 Pünktchen erwartet. Auf der anderen Seite Vandenberg mit über 200 und Tor, Renault 150 wieder, der im Moment sehr, sehr gut aufgelegt ist. Ja, Chaka mit 99, Marzen 76, Tah 76. Also da sind schon eigentlich so meine Top-Performer ein bisschen unter ihren Erwartungen geblieben, aber so ein Vandenberg und so haben dann auch noch ein bisschen was rausgeholt. Am Ende 732, wie gesagt, Stand jetzt, ist in Ordnung, weil die Konkurrenz auch nicht viel besser gepunktet hat.
Ja, das stimmt. Es war kein starker generell Punktespieltag. Liegt wahrscheinlich auch primär an Bayern, die nicht mehr, ich glaube, nicht mal 30, doch, die sind vierstellig geworden. 1016 Punkte, ja, dann noch gegen Bochum hinten raus.
Aber wie krank ist es, dass Bochum zweitstärkstes Team des Spieltags war?
Ja, ja, geil.
Wahnsinn.
Was ich noch sagen wollte, ist, dass nur einer, Flo, an dieser Stelle, der auch mit Leverkusen dann bespickt ist, mit Adli und Wirtz, der Einzige war, der vierstellige Punkte hat bei uns. Also 1031 Punkte haben gereicht in der Office-Liga, 18er Liga, für den Spieltagssieg. Erik auf der 2, Pöti auf der 3, ich habe es geschafft, auf die 4 mit 947, bin auch völlig zufrieden dafür, dass ich dachte Freitagabend, boah, ich werde so reinkacken. Weil ich halt dachte, okay, ich habe zwei Gladbacher mit Players hier bei Tschö oder mit Jordan und Player in Leipzig. Habe ich gedacht, okay, oh, vielleicht starten Player doch. Ja gut, im Endeffekt 0 Punkte. Jordan 14. Und
zwei Bochumer.
Genau, und dann war es nämlich so, dass ich war am Samstag, sah ich bei 400 Punkten, Samstagabend, so nach dem Spiel. Da hatte ich nur noch, ich hatte zwei Bochumer, ich hatte einen Grifo. Freiburger und einen Bayern-Spieler. Ich hatte De Ligt, Grifo und Schlotterbeck und Puschinski.
Wo ich halt dachte, oh. Wie fühlt es sich an, 226 Punkte mit Kevin Schlotterbeck gegen die Bayern zu holen?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich stand gestern. Also wirklich, ich stand und war wirklich, ich habe mit zwei Kumpels geguckt gestern, das Bayern-Bochum-Spiel. Ja. Und ich stand. Es war wirklich eine Euphorie, wo ich dachte so, Digga, wieso feierst du ein Schlotterbeck-Tor gegen Bayern so sehr ab? Aber es war so doppelt. Es war Schlotterbeck, ich fand's geil, dass Bochum da Parole geboten hat. Und ich fand es dann noch geil, als ich gesehen habe, ich habe das live gar nicht so, in dem ersten Moment war mir nicht bewusst, dass Schlotterbeck eingenickt hat.
Ach so.
Ich habe das so, weil du bist halt auch, wenn du mit Kumpels guckst, bist du nicht so 100% Fokus auf das Spiel. Du guckst auch nicht die ganze Zeit auf deine Spieler, wie sie sich bewegen vorm Standard.
Ja.
Und dann war das erste Mal ich stand, als ich dann die Kamera beim Jubel und da Schlotterbeck zu sehen, wie er jubelt, das war ganz, ganz stark. Und ich fand auch, Puschinski, obwohl er nur 20 Punkte gemacht hat, einer der besten Bochumer. Wirklich. Also geiles Pressingverhalten, hat für mich so ein bisschen Pech gehabt. Und es ging erstmal so los, dass die Licht gestartet hat, war schon Prime. Also der Sonntag war wirklich sehr, sehr gut bei mir. Ja. Richtig Spaß gemacht und dann 947 Punkte mit Schlotti da mit 226. Also schade, dass ich kein Stöger-Besitzer bin, weil es gab Safe-Manager da draußen, die Stöger-Schlotterbeck-Kombi haben.
Ja, es gab, also in meiner privaten Liga zum Beispiel, da habe ich auch gestern direkt noch Glückwünsche verteilt. Hat sich von Platz 4 auf Platz 1 der Stöger-Besitzer der Liga am Ende noch vorgearbeitet.
Ey, wie geil
ist das? Und mit Stöger als MVP den Spieltagssieg zu holen gegen Bayern, das ist ja so geil.
Also und vor allem vor dem Spiel, ich weiß nicht, wie du das machst als Manager, aber ich bin immer so, im Kopf habe ich immer, okay, ich erwarte von denen so ein 80er. Ich erwarte von denen so, da, okay, so. Vorm Spiel Bayern gegen Bochum war so, okay, der Licht startet geil, 150 plus, safe. Schlotterbeck dachte so, oh, bitte so 50, 60 Durchklärungsaktionen. Puschinski dachte ich, bitte keine Minuspunkte. So wirklich, das war mein Take.
Ja.
Und dann da rauszugehen, so die Licht, 78 Punkte, auch völlig okay. So nach Spielverlauf so einen 80er hinzulegen, die Licht, ey, und vor allem auch für mich saugut, dass Upamecano auch geflogen ist.
Ja, natürlich.
Als die Licht besitzt. Aber dann Schlotterbeck, Prime, geiles Gefühl. Kickbase ist schon schön, auch wenn der Titel heute die größte Enttäuschung des Spieltags lautet. Aber die bist du ja jetzt, haben wir ja
haben wir besprochen und trotzdem freut es mich, Janni, dass du einen guten Sonntag hattest und einen soliden Spieltag zumindest.
Das ist schön, schön.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Gut, Mensch, bist du bereit für deinen Maschinenraum?
Ich bin ready, lass uns reingehen.
Menschs Maschinenraum.
So, und mit der ersten Personalie in unserem heutigen Maschinenraum bleiben wir auch direkt am Sonntag, bleiben direkt beim Spieltagscloser und dem Sieg der Bochumer gegen Bayern. Und einer, der für mich da auch ja, mit hauptverantwortlich für war, es war jetzt gar nicht mal irgendwie die Summe an Riemann-Paraden gestern, aber es waren so zwei, drei Dinger dabei, wo ich dachte, Junge, geisteskrank. Also auch ein, zwei, die er dagegen Kane gehalten hat. Ein, zweimal hat Kane ihm das Ding dann auch einfach in den Arm gelegt. Bei dem einen Kopfball Vorlage Tell erinnere ich mich noch dran. Trotzdem am Ende Riemann auch in dem Spiel wieder jemand, wie der sich auch so nach den Paraden dann immer gepusht hat und die ganze Truppe dann nochmal aufgeheizt, aufgestichelt hat. Also in solchen Spielen brauchst du echt so einen Riemann hinten drin, so einen Motivator, so einen Kopfkranken. Also der Typ ist einfach wirklich sehr, sehr geil seit Jahren schon, sowohl einfach in echt als Torwart, als auch als Kickbase-Torwart. Also wäre jede Saison im Moment derjenige, den ich picken würde, wenn ich die freie Wahl zwischen den Torhütern hätte. Gestern hat er es mal wieder bewiesen. Und ich muss sagen, also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich den hier heute gar nicht mit reinnehmen kann, weil wir ja immer den Approach fahren, keine Top-10-Spieler. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass es am Ende in Anführungsstrichen nur 164 Punkte waren, weil bei den zwei, drei Hochkarätern, die er hält und den Punkten, die Riemann sonst macht, habe ich da eigentlich 200 erwartet.
Ja, ich muss gerade richtig lachen, dass du gesagt hast, ein Kopfkranker. Fand ich einen sehr guten Titel. Ja, ich war auch, also klar, wenn du einem sagen würdest, ey, die Bayern, Bochum gewinnt gegen Bayern, dann ist automatisch Riemann 400 Punkte gefühlt.
Ja, wirklich.
Aber ja, war wild. Aber ich liebe den ja auch. Also wirklich immer wieder, wenn, vor allem am Freitag in der Kickbase-PK, wenn da Spielerduelle kommen zwischen Riemann und irgendeinem anderen Keeper, ich bin immer pro Riemann und würde mich auch in privaten Ligen, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe, immer für Riemann entscheiden.
Ja, ich habe ihn nur leider nie, weil ich immer zu geizig bin, so viel Geld
für Torwart genau, auszugeben. Genau, 1:1, ich habe ihn auch leider nirgendwo, aber ich hoffe irgendwann mal, dass der Geldsegen mich findet und ich will Riemann mal in die Kiste. Aber es ist immer so, es gibt immer einen Manager, der Riemann auch geil findet und der holt sich dann am Anfang der Saison und Riemann lässt du nicht los.
Nee, das stimmt. Aber lange hast du dann nicht mehr, Janni. Also ich glaube, Riemann, wie alt ist er jetzt? 34, 35 schon?
Ja.
Also allzu lange dürfte er nicht mehr machen. Außer er macht hier den... Oh, wie hieß denn der Grieche damals, der bis 42 oder so im Tor stand?
Gianluigi Buffon, der Grieche.
Ja, der Grieche. Der hinterher so blond gefärbte Haare und so auch hatte. Ja, Mist, ich komme jetzt nicht drauf. Auf unserem Discord werde ich morgen wieder die Lösung finden. Danke dafür schon mal im Voraus. Aber bisschen daran muss ich gerade denken. Yes, Riemann ready, oder?
Ja, Riemann ready.
Riemann ready. Dann weiter zu unserem, beziehungsweise unseren Zweitplatzierten heute. Da habe ich mal wieder ein Duo reingenommen, weil ich so ein bisschen Balsam für die Seele verteilen wollte gerne. Ich finde nämlich, also ich glaube, die ganze Kickbase-Welt war letzte Woche entsetzt, wie die Startelf der Hoffenheimer aussah. Und diese Woche haben Kollege Stach und Kramaric gezeigt, warum die ganze Kickbase-Welt entsetzt war. Denn trotz der 0-1-Niederlage, Stach mit 130 aus dem Mittelfeld, ohne Scorer, beinahe Niederlage, und Kramaric mit 118 haben die beiden mal wieder gezeigt. Das sind für mich die Gamechanger der Hoffenheimer dieses Jahr. Und ich glaube, da findest du wenig Stürmer in der Liga, die knapp 120 Punkte ohne Tor und mit Niederlage machen. Genauso wie so ein 130er von Stach, das ist auch nichts, was man alle Tage macht. Deswegen möchte ich die beiden hier einfach mal mit reinnehmen. An der Stelle, auch wenn sie es beide niemals hören werden, unsere Appreciation für sie aussprechen. Absolute Bänke beide. Und worüber ich aber auch ganz kurz an der Stelle sprechen möchte, das ist mir nämlich in der Vorbereitung heute aufgefallen, die Sechserposition bei Union finde ich in den letzten zwei Wochen, also vielleicht ist es auch einfach ein komischer Zufall. Ich habe mir aber den Live-Matchday von Toussaint diese Woche mal angeschaut, der jetzt nicht allzu auffällig war. Also ja, da war irgendwie ein Schuss Richtung Tor, da war ein geblockter Ball. Manchmal ist es ja so, dass wenn dann auf einmal ein Sechser zu vier Abschlüssen kommt, dann brechen die Punkte halt komplett aus und das passiert schon mal. Aber das war jetzt nicht so der Fall diese Woche bei Toussaint, der nach der frühen Khedira-Verletzung dann auf die klare Sechs gerutscht ist bei Union. Und an Spieltag 21 hat Khedira nämlich auch schon 135 Punkte auf der 6 gemacht. Und da wäre jetzt meine Frage einfach mal an dich, Janni, weil ich habe das Spiel nicht so genau verfolgt, dass ich da jetzt was zu sagen könnte. Aber ich habe mir die realtaktischen Aufstellungen angeschaut. Es waren beide Male jetzt wirklich die klaren Vorstopper vor der Abwehr, wenn man es noch so nennen will heute, die mit 135 und 146 mal in Sphären unterwegs waren, die gar nicht so Union-typisch sind. Deswegen wollte ich über die auch noch mal kurz gesprochen haben.
Digga, jetzt haust du mir ja richtig rein in den Pott. Keine Ahnung, Digga, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Was soll ich jetzt hier sagen? Also, ich sehe auch die Statistik, okay. So 3 geklärte Bälle, ein geblockter Schuss gibt es auch nochmal ordentlich.
Ja.
Hat eine gute Zweikampfquote. Ist halt einer, der auch mal offensiv, also es gibt eher so, Maloney ist ja eigentlich nie vorne. So klar, für dich trifft er dann, wenn du einen glücklichen Spieltag hast, Bench, aber sonst ist er ja nie vorne. Und so ein Toussaint hat ja schon ein bisschen Offensivdrang. Vielleicht ist es einfach der Mix, aber mehr kann ich jetzt wirklich auch nicht sagen.
Ja, aber genau deswegen hatte mich, weil Toussaint sehe ich komplett so wie du, aber dann hat es mich halt gewundert, dass Khedira über 130 dann letzte Woche gemacht hat, weil den sehe ich da nicht eigentlich. So, plus, dass ja beide in dem System jetzt jeweils hinter 2 anderen zentralen Spielern noch gespielt haben. Weißt du, was ich meine? Also, das System gibt es eigentlich auch nicht her, dass du krass offensiv unterwegs
aber
bist.
Letztes Jahr, aber also letzte Woche war es auch so klar, es ist zu null und auch, ich sehe gerade 2 geblockte Schüsse, 5 geklärte Aktionen von Khedira. Also, ich würde sagen, primär Defensivarbeit, 100% Zweikampfquote. Also, ich tippe, dass du bei Khedira halt wirklich einfach ein unfassbar starkes defensives Spiel gehabt hast zuletzt und bei Toussaint diesen Mix aus defensiv stark und offensiv Drang.
Ja, sehr gut. Dann ziehen wir da am Ende des Tages nichts draus und es war einfach ein, wie nennt man das? Also ich glaube, es ist nicht die richtige Bezeichnung, aber ich hätte jetzt aus dem Stegreif so statistischer Error gesagt irgendwie, zufällige Angleichung von den Stats da. Aber Stach und Kramaric, möchtest du zu denen noch ein Wort verlieren?
Ja, erstmal, ich war schon kurz davor, hier Matarazzo-Rausrufe anzustimmen nach letzter Woche. Weil ich habe es wirklich nicht verstanden, warum Kramaric und Stach auf der Bank hocken. Ich glaube, es gab noch eine Erklärung. Ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, aber erstmal so nach dem Statement. Und ich freue mich auch, ich bin ja Stachbesitzer. Ich freue mich aufs Spiel gegen Dortmund. Ich traue dem grünen Balken zu. Ich bin da richtig positiv, weil ich auch gesehen habe, ich habe jetzt nur die Highlights mir angeguckt von dem Spiel. Aber der hat Abschlüsse, der legt auf, so gefühlt ist dem da ein 300er abhanden gekommen durch seine Performance der Mitspieler und vielleicht auch der eigenen Abschlussschwäche teilweise. Ja. Aber ich fühle den, ich mag den richtig gerne und ist für mich auch so ein Mix aus defensiv stabil, aber Offensivdrang und ich aus Kickbase, ich mag den richtig gerne. Persönlich wahrscheinlich dann auch.
Ja, geh ich komplett mit. Also ich sehe es genauso, ich bin auch Stachbesitzer in einer von meinen Ligen. Und ehrlicherweise, also der sinkt ja im Moment bodenlos durch die letzte Woche. Aber das ist mir wirklich, bei wenigen Spielern wäre es mir so egal wie bei Anton Stach im Moment.
Ja, soll er sinken? Er sollen die Leute ihn verkaufen oder beziehungsweise nicht kaufen vom Markt. Sollen sie machen. Mir ist auch wirklich scheißegal. Der soll 8 Millionen, ich würde ihn halten.
Ja, sehr gut. Okay, dann kommen wir zu dem dritten Platz auf dem Treppchen, auf dem Maschinenraumtreppchen heute. Und da habe ich mir einfach mal so ein bisschen auch so den Verlauf der letzten Wochen, der letzten Spieltage angeschaut und bin auf jemanden gestoßen, über den irgendwie so ein bisschen zu wenig gesprochen wird, finde ich. Denn Omar Marmoush hat in den letzten 4 Spielen, in denen er auf dem Platz stand, 7 Scorer beigesteuert. In den letzten 2 Spielen waren es jetzt auch wieder 4, mit den 3, die es gestern insgesamt waren. Also wirklich brutale Stats eigentlich, was seine Auftritte kurz vor dem Afrika-Cup und jetzt danach angeht. Wird mit Sicherheit ein bisschen damit zusammenhängen, dass Frankfurt so, irgendwie sich so ein bisschen da oben in die internationalen Plätze reinstolpert im Moment, weil so das Gefühl, dass da wirklich mal man mal ein Wochenende geht und sagt, yo, da gehst du straightforward auf alle Frankfurter, die irgendwie starten könnte, hatte ich jetzt gefühlt schon lange nicht mehr. Trotzdem Marmoush jemand, der dann hier einer von so diesen klassischen Maschinenraumspielern ist, wo ich einfach mal sage, der sollte hier mal kurz seine Bühne bekommen, der soll mal irgendwie den Lorbeerkranz hier aufgesetzt bekommen, den er sich die letzten Wochen verdient hat.
Ja, völlig zu Recht, Bench. Und er läuft in 3 Stunden ab bei uns in der Liga. Ich hoffe, du hast es ja wahrscheinlich auch auf dem Zettel gehabt.
Jetzt nicht tatsächlich. Also ich bin dieses Wochenende, es hat mich so gebrochen, dass ich irgendwie auch so, abends 22 Uhr checken, aber ich habe den Spieltag wenig in unserer gemeinsamen Liga oder unseren gemeinsamen Ligen verfolgt.
Weißt du, was ich im Kopf hatte, dass wir beide Gebot sagen und dann gucken. Aber
ja, sag mir gerne dein Gebot, Janni.
Nee. Alright. Gut, weiter. Da habe ich jetzt auch. Da bin ich nochmal enttäuscht von dir.
Oh, ey, sogar Quatsch. Ja, ich habe gestern um 22 Uhr geguckt. Ich sehe gerade, dass ich ein Gebot drin habe, aber tatsächlich nicht hoch bis jetzt. Das war so ein. Das war gestern Abend so ein Gebot von. Ich war relativ früh pennen, so nach 22 Uhr wird der Marktwert nochmal um XY hochgehen. Dann gehe ich ein bisschen höher rein, damit ich einfach erstmal Fallback-Gebot drin habe, weißt du?
So ein Ding war das.
Genau. Deswegen, also das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht mein finales Gebot. Wäre es aber vielleicht gewesen, wenn du es nicht nochmal angesprochen hättest.
Fuck, okay, toll.
Ja,
muss man anscheinend schon mit deiner Schlafmützigkeit managen inzwischen.
Ja, nee, also, ja, Wir sprechen heute, am Ende
heute des Jahres nochmal, wie es ausgeht. Ne?
Ja, genau. Aber habe ich mir auch verdient,
wie es ist. Ja, nee, ich mag dich ja trotzdem. Das ist ja einfach. Ist auch für Shits and Giggles hier. Ein bisschen Entertainment im Podcast.
Ja, geil, aber auch, wie du dich gerade so danach gefühlt hast, mir jetzt sagen zu müssen, dass eigentlich alles okay ist zwischen uns. Das fand ich witzig jetzt.
Gut, wir gehen in Statistik-Snack. Bist du bereit dafür, mental und physisch?
Ich bin absolut bereit.
Statistik-Snack.
Was mir aufgefallen ist, dass der Abwehrboss mal wieder aus Augsburg kommt. Nee, so kann man es nicht sagen. Einem ist aufgefallen, dass der Abwehrboss mal wieder von einem Gegner von Mainz 05 kommt. Das hat man nämlich vermehrt. So ist nämlich korrekt. Jetzt wird ein Schuh draus. Udo Kai, 23 Aktionen, 98 Punkte. Und mich würde es nicht wundern, wenn Jonathan Tah ganz geile Punkte am nächsten Spieltag.
Ja, das hoffe ich, damit ich in der Kickbase Super League, in unserer Office League auch wieder ordentlich was abreiße. Aber ja, also ist ein Muster zu erkennen auf jeden Fall.
Ja, Friedel auf der 2 und Anton auf der 3 sind beide Leute, die ordentlich abreißen. Also Friedel auch einer. Also ich bin in der Office Liga Friedel-Besitzer. Es gibt wenig Spieler, bei denen ich so sorgenlos momentan unterwegs bin wie bei Friedel. Und ich bin auch Stay war auf dem Markt. Und Stay, ich halte von ihm eigentlich nicht viel. Also Kickbase-related, Punkte-Output-mäßig halte ich von dem nicht viel. Aber ich wollte ihn jetzt echt haben, weil Bremen auch wieder geil drauf ist, momentan zu Null spielt und auch die Duelle ganz promising aussehen, die nächsten zwei. Wo ich dachte, ey, ich hätte ihn gerne und der wurde auch bei uns im Aufsieger gut overpaid. Also der ist, glaube ich, für eine Mio oder eineinhalb über Marktwert gegangen, wo ich eigentlich sage, ey, Stay kriegst du für Marktwert in der Liga, die vielleicht ab und zu nochmal einen Stammspieler auswirft.
Na, weißt du, wer den geholt hat?
Nicht auswendig.
Ja, dann guck mal gerade. Würde mich nämlich auch interessieren.
Ach so, nee. Oder hast du den geholt?
Ja, natürlich habe ich den geholt.
Ja, Mensch, was soll ich jetzt hier sagen?
Ja, der das ganze Wochenende gepennt hat scheinbar.
Warum hast du den geholt?
Ja, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Ey, Bremen im Moment solide unterwegs. Stay echt jemand, der Box-to-Box-Qualitäten beweist, immer mal wieder auch Abschlüsse und Torschussvorlagen dabei hat. Und jetzt demnächst gegen Darmstadt, Hoffenheim und Dortmund für mich ein solides bis gutes Potenzial mitbringt.
Ja, gut. Mensch, finde ich richtig. Hättest du lieber, weil, also ich offenbare meine Pläne, ich würde meinen Gosens ersetzen mit ihm. Oder ich hätte meinen Gosens. Hättest du lieber Gosens oder Stay?
Boah, ich glaube sogar Stay. Ich kenne jetzt das Union-Programm die nächsten Wochen nicht.
Heidenheim, Dortmund, Stuttgart. Ja, ich hätte sagen müssen, die spielen jetzt gegen Heidenheim.
Ja, oder so. Heidenheim, Dortmund wäre auch noch okay gewesen, aber Stuttgart jetzt noch mit reinzuwerfen, war nicht clever.
Stuttgart ist so ein Punktefresser einfach geworden.
Ja, Stuttgart ist, also gegen Stuttgart, Bayern, Leverkusen stelle ich nicht gerne dieses Jahr.
Ja, obwohl gegen Bayern macht es fast Spaß, finde ich.
Ja, gut. Also gestern hätte ich auch gern so einen Schlotti oder Stöger gestellt.
Alter, wie geil muss als Stöger-Besitzer gestern dieses Spiel gewesen sein.
Ja, Mann, heftig.
Ja, sehr geil. Ich hab ab und zu Austausch mit, den kennen bestimmt auch ganz, ganz viele Hörer noch, Sebastian Kerk. Früher Lautern, Hannover, Osnabrück, glaube ich, haben auch mal gezockt, ist in Polen inzwischen unterwegs. Und wir haben mit dem in der ersten Zweitligasaison vor 2 Jahren gezockt. Und wir sind ab und zu im Austausch so über Kickbase-Themen. Und der hat mich am Freitag gefragt, ey, Jani, würdest du Stöger für irgendeinen von diesen reinstellen? So, und ich habe gesagt, ey, Digga, du kannst ja Stöger gegen Bayern, kannst doch nicht viel erwarten. Und das tat mir so leid für den. Und wir haben gestern mal kurz geschrieben, der hat echt Stöger draußen gelassen. Aber im Endeffekt ist ja auch so, ich glaube, einige Manager draußen haben vielleicht Bochum mal gegen Bayern unten gelassen. Ich denke mir immer so, du hättest es nie anders gemacht, deswegen lohnt es sich nicht aufzuregen. Aber trotzdem ist natürlich scheiß Gefühl, bitter, wenn du siehst, du gehst auf den Live-Reiter, gehst auf dein Team, gehst auf nicht aufgestellt und da siehst du auf einfach eine MVP-Performance von Kevin Stöger von 334 Punkten, kann nicht sein.
Ja, ist schon crazy. Also ich glaube auch, so, ja, man muss sich dann vor Augen führen, so, du hättest es eigentlich nie anders entschieden, in 10 von 10 Fällen nicht wahrscheinlich, aber ja, tut natürlich trotzdem weh. So, das ist halt ein Drittel von einem Spieltagssieg-Spieltag, so, ne? Ja.
MVP draußen lassen. Weißt du, wann das letzte Mal ganz viele Leute MVP draußen gelassen haben? Jonas Hofmann, als es hieß, der ist krank, der spielt bestimmt nicht auf der Pressekonferenz. Und am Sonntag MVP geworden.
Ja. Naja, passiert hin und wieder mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf den MVP-Text heute.
Ja, das glaube ich. Ey, Finkrewe, Dribbelkönig. Finkrewe ist auch ein kranker Motherfucker inzwischen. Der Kollege denkt einfach, nee, der Kollege denkt nicht, der Kollege ist momentan der formstärkste Kölner. Und ist vor allem, der reißt das Spiel an sich, der schießt Freistöße, der ist im Spielaufbau, der gibt mir so ein bisschen Lil Guerrero-Vibes.
Ja, also kann ich nicht mehr zu sagen, als du jetzt genannt hast. Also der Typ bringt auch vor allem jetzt für die nächsten Jahre. Also ich könnte mir halt vorstellen, bleibst du drin, ist das eine totale Identifikationsfigur jetzt für die nächste Zeit, die nächsten Jahre. Steigst du ab, könnte ich mir sogar auch noch vorstellen, dass das einer ist. Also ich meine, ich glaube, wir haben sogar im Podcast letzte Woche hier drüber gesprochen, ne? Wie sehr der sich wohl mit dem Verein identifiziert, weil auch, ich glaube, Düsseldorfer Vergangenheit.
Digga, alles hat er mitgenommen. Düsseldorf, Gladbach, so gefühlt war er bei jedem Rivalen von Köln unterwegs.
Ja, aber trotzdem, glaube ich, so die letzten 2-3 Jahre, wo es sich entscheidet, dann dein Profidebüt in Köln, jetzt machst du da einen guten Weg in der Bundesliga. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer ist, der sagt, ja, okay, so ein Jahr zweite Liga, wo die jetzt auch noch so krass begrenzt in ihren Transfermöglichkeiten sind, versuchen nochmal wieder mit hochzugehen und dann ist das natürlich für die zweite Liga nächstes Jahr so ein Biest. Also, geil.
Ich hätte gerne mal eine Einschätzung von dir. Köln spielt nämlich jetzt, Köln hat ein Mörderprogramm. Wo du jetzt echt drüber nachdenken müsstest, wahrscheinlich Kölner loszuwerden. Köln spielt jetzt in Stuttgart und dann daheim gegen Leverkusen und dann Derby gegen Gladbach. Ja, was machst du mit einem Finkrewe, der jetzt bei 6-5 steht als Manager? Was würdest du machen? Ja?
Ich würde jeden Kölner, den ich jetzt im Moment irgendwie...
Außer Schwebe vielleicht.
Ja, aber ich würde einen Finkrewe würde ich jetzt im Moment mit einem Kevin Schlotterbeck ersetzen. So,
ja, weil der auch der krankeste, der geilste Typ Deutschlands ist.
Ich würde einen Finkgräfe mit einem Udo Kai ersetzen. Ich würde einen Finkgräfe mit, keine Ahnung, jetzt habe ich hier gerade nichts mehr vor Augen, aber also ich würde ihn wirklich mit absoluten Durchschnittsspielern würde ich ihn jetzt ersetzen, weil Finkgräfe ist keiner, wo du sagst, jo, der sammelt krank viele Abwehraktionen und macht darüber seine 70, 80 vielleicht. Das wird in den nächsten 2 Spielen, und vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber es wird jemand sein, der auf jeden Fall unter 100 Gesamtpunkten gegen Stuttgart und Leverkusen bleiben wird, wenn es nicht mal sogar Richtung 0 geht oder noch drunter.
Okay, Finkrewe oder Kevin Babu? Falls du Kevin Babus Punkte nicht auf dem Zettel hast, das sind kaum welche.
Ja, das ist jetzt Extrembeispiel. Also da würde ich dann vielleicht sogar noch eher auf Finkrewe hoffen, weil die Downside halt einfach nicht krass ist. Also weißt du so, ob du jetzt 20 oder keine Punkte mitnimmst, ist dann auch egal. Aber so für alles, wo du die nächsten Wochen so mindestens 60 plus erwartest, das würde ich Finkrewe vorziehen.
Ja, fühle ich. Also Finkrewe gewinnt Dribbelkönig mit 6 erfolgreichen Dribblings, 30 Punkten vor Xavi, Musiala, Wirtz, Adli.
Ja.
Fertig. Nächste Kategorie, Tor und Rich. Musiala, Kane auf der 1, zeigt auch das Spiel gestern, klar. Tuchel auch wieder im Interview so, expected goal wert war bei 1. Ja, du weißt es, was er gesagt hat.
Ey,
und ja, also er hat auch irgendwo recht, weil die Chancen waren da, sieht man an Musiala und Kane, und jetzt, Bench, Bühne frei für der Tuchel-Rant.
Ich möchte eigentlich gar nicht schon wieder so ausholen wie letzte Woche, aber so, ich meine, als Bayern München sich dann zweimal jetzt schon dahin zu stellen nach dem Spiel und zu sagen, expected goal, so und so, also eigentlich ist ja, dass er sich jetzt dahin stellt und sagt, ja, oh, wir hatten so viel Expected Goals mehr und so, ist ja genau das, was seine Argumente von letzter Woche, wo einfach einige Chancen von Leverkusen nicht zu X-Goals geführt haben, weil kein Abschluss im letzten Moment oder so. Das ist ja nicht unbedingt ein Argument dann für seine Argumentation von letzter Woche schon, was er diese Woche gemacht hat. Aber was ich halt viel schlimmer finde, ist, du kannst dich doch nicht nach einem Spiel gegen Bochum, gegen einen Abstiegskandidaten, wo du wirklich in einer Situation bist, wo es heißt, friss oder stirb, so hol die Punkte, egal wie, kannst du dich doch nicht danach dahinstellen und sagen, oh, wenn wir das Spiel hier noch 10-mal spielen, dann gewinnen wir 10-mal. Ja, Junge, aber ihr habt es jetzt nicht gewonnen. Und so am Ende des Tages seid ihr jetzt irgendwie 8 Punkte hinterm Tabellenführer. So, da muss er ja hinterher sogar selber dann irgendwie einlenken und sagen, jo, im Moment sieht es nicht so realistisch aus Richtung Meisterschaft. Aber also es kann ja nicht der Anspruch von Bayern sein, gegen deutlich, deutlich schwächere Kader und Teams irgendwie mehr Chancen und bessere Chancen herauszuspielen und dann am Ende zu sagen, ja, okay, wir haben unglücklich verloren. So, darum geht es doch als Top-Team, einfach diese Wahrscheinlichkeiten und so klein zu halten und die Chancen für den Gegner so begrenzt zu halten, dass es einfach gar nicht dazu kommen kann, dass du denen diese Möglichkeiten gibst. Weißt du, also das macht ein Top-Team aus, halt nicht gut zu spielen und die Punkte nicht zu holen. Punkt.
Ja, Mensch, ich nicke gerade und ich glaube, viele Hörer draußen nicken gerade auch. Also, gutes Argument, hast du recht. Gut gesagt, schön geredet.
Dankeschön. Ich glaube, dabei belassen wir es auch für heute.
Ja, ich will eine Sache noch zum Spiel sagen. Ja. Ey, ich finde die Bayern-Qualitäten-Offensive krank. Die haben wirklich krank geile Kicker. Aber ich habe so das Gefühl, das Bayern-Spiel so seit 5-6 Wochen ist einfach, du versuchst irgendwie den 1:1 besten Spielern der Liga, so Musiala, Guerreiro, du versuchst sie irgendwie mit dem Ball am Fuß auszustatten und dann hoffen.
So, naja.
Mir fehlt so ein bisschen so die Idee im Aufbauspiel. So Chancen kreieren die, aber kreieren die ja meistens, Musiala geht 1 gegen 1, Kimmich chippt. So, ich finde, Der Weg zur Torchance ist entweder individuelle Klasse oder halt Gegner verschuldet. Und selten so das Kollektiv. Und das fällt mir so ein bisschen aus, weil ich habe so das Gefühl, es gab früher Heimspiele, wo ich, Digga, Bayern als Einzelspiel gegen ein unterklassiges Team war für mich Punkteregen für alle. Ja. Und inzwischen ist es eher so, dass da so oft das 1-1 gesucht wird, was sonst eigentlich immer nur Kingsley Coman gemacht hat, macht jetzt gefühlt jeder in Offensive, weil er nicht mehr aufs Kombinationsspiel hoffen kann.
Ja, allein also auch so Musialas Tor, auch wenn er da, glaube ich, ein bisschen zu eigensinnig in der ersten Situation war, die dann noch abgewehrt wird von Riemann, aber so einfach, dass er immer mit seinen Krokettas und so dagegen zwei Mann gehen muss und keine Ahnung, also das ist ja, das war sonst eine Qualität, die durch die Musiala mal den Unterschied gemacht hat, wenn es einfach nicht anders ging so, und das hat ihn krank stark gemacht, aber im Moment hast du echt so das Gefühl, so Musiala hat den Ball am Fuß und also du rechnest eigentlich schon damit, dass er wieder in den Dribbling gegen 2-3 geht, teilweise selbstverschuldet zu eigensinnig, teilweise aber auch, weil sich keine Möglichkeiten anders ergeben und so, also ich verstehe dieses Gefühl komplett, was du hast. Ich muss halt auch sagen, also, und das ist dann mein letzter Take zu dem Spiel gestern, wenn du da jetzt wieder siehst, was ein Tell für einen Impact hatte gegenüber jetzt, also, ich will jetzt nicht irgendwie Müller hier teilverantwortlich machen, aber ein Müller auf der Außenbahn gegenüber einem Tell, was der dann die letzten 20 Minuten gemacht hat, ist ja auch so verloren gewesen teilweise, oder sowas zu machen wie, also, ich habe heute Morgen mit Anton noch drüber gesprochen und der hat auch gesagt, und das ist halt, also ich spiegel seinen Take hier jetzt komplett, weil das ist genau meine Meinung. Wenn du in den letzten 5 Minuten mit einem Tor hinten liegst und sagst, du bringst jetzt alles, was irgendwie Abschlussqualität hat, so, und nimmst dafür defensive Spieler raus, ja, okay. Aber eine halbe Stunde vor Schluss, was ja wirklich auch noch eine Zeit ist, also es gab Zeiten, da hatte man bei Bayern selbst dann noch das Gefühl, dass du gesagt hast, ja gut, also wäre schon komisch, wenn die das nicht noch drehen, so, weißt du? Also da ist noch Zeit en masse, und wenn du sagst so, ja, Aufbauspiel und Spielidee und so ist teilweise auch das Problem, dann nimmst du doch nicht einen Kimmich, wo wir die letzten Wochen schon öfter mal gesagt hatten, ja, also klar wurde der teilweise zu Recht kritisiert, teilweise war es aber auch einfach ein bisschen drüber, und er ist nun mal der Spieler, aus meiner Sicht auch immer noch im Zentrum der Bayern, der halt am ehesten das Spiel vernünftig strukturiert, vernünftig aufbaut und gut temperiert, wie man da was spielt, den dann eine halbe Stunde vor Schluss rauszunehmen und schon so diese Brechstange auszupacken, also wie verzweifelt kann man denn sein?
Ja, okay, gut. Ja, Mensch, okay, wollen wir abschließen damit?
Ja, lass mal abschließen.
Okay, ah doch, eine Sache habe ich noch, und zwar dieses Kimmich verpiss dich. Also nicht Kimmich verpiss dich, sondern
oh, wow.
Es gibt eine Slow-Mo, und Bench, du bist darauf gekommen, du hast in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben gestern, ja, dass es wohl eine Slow-Mo gab, wo, nachdem Kimmich ausgewechselt wurde, wo er, und wir wissen es nicht, aber es sieht sehr danach aus, als würde er mit seinen Lippen, oder als würde er sagen, und es ist wirklich nur Lippenlesen, verpiss dich, verpisst euch oder sowas.
Ja. Also Anton, ich habe heute Morgen auch ihm das gezeigt und habe, also wir haben offensichtlich ein bisschen über das Spiel gesprochen. Ich hatte ihm vorher nicht gesagt, was wir da lesen. Und er hat sich so angeguckt, zweites Mal, drittes Mal, guckt so zu mir hoch, sagt so, verpiss dich? Ich das so, ja, Junge, oder?
Also ja, er hat auch verpiss dich
gelesen. Aber also wie gesagt, ne, guckt es euch alle am besten selber an. Ich meine noch im Kopf zu haben, so Spielminute 63 und 14 Sekunden oder so. Also die Zahl schwirrt mir gerade im Kopf rum. Kann auch ein bisschen davon abweichen. Da gibt es eine Kameraeinstellung, genau. Da wird Kimmich erst wie so ein, also es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber wirklich so Arme verschränkt wie so ein beleidigtes Kind sitzt er da erst auf der Bank und wird abgefilmt. Und dann gibt es nochmal so eine Slow-Mo, die hinterhergeschoben wird, wo man halt von den Lippen irgendwas in die Richtung ablesen kann. Ich oder wir meinen, die Worte gesehen zu haben oder abgelesen zu haben. Aber was für ihn wahrscheinlich ganz gut ist, für uns nicht so gut jetzt fürs Interpretieren. Man sieht halt wirklich nicht, wer steht vor ihm, in welche Richtung guckt er, zu wem sagt er das. Deswegen jetzt vielleicht auch da nicht überinterpretieren, aber war was, über das man sich auf jeden Fall gut unterhalten konnte gestern Abend.
Ja. Sollten wir sehr gute Lippenleser unter euch haben? Ey, schreibt uns gerne mal auf Discord oder auf Instagram DMs. Es würde uns einfach persönlich interessieren. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie einen Shitstorm anregen wollen, Kimmich gegenüber. Mir würde es einfach mal sehr interessieren, was die Experten denken, was der Kollege da wirklich gesagt hat.
Ja, also ich glaube, das ist auch ehrlicherweise kein, also hört sich jetzt auch wieder blöd an, aber das ist auch kein Material für einen Shitstorm oder sowas. Das wäre halt einfach nur ein Ding von, der lässt seinen frustfreien Lauf. Also, weißt du, das war jetzt nichts, nichts so, ich sag mal, politisch Unkorrektes in dem Sinne, dass man ihm so jetzt irgendwas krank dafür, also dass man ihn dafür anprangern würde oder so. Klar wäre es nicht korrekt, wenn er das jetzt in irgendeine Richtung gesagt hätte, wo es dann einfach nicht, wo es sich dann nicht gehört, oder also in keine Richtung gehört sich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Trotzdem ist das ja aber nichts, wo jetzt irgendwie ihm sonst wer aufs Dach steigen würde, ne?
Doch, ich bin mir sicher, die Bild würde es betiteln. Ja. Kimmich, Doppelpunkt, Anführungsstreiche, also Gänsefüßchen, verpiss dich und dann Tuchel. Ohne Gänsefüßchen.
Safe. Kann gut sein, aber meinst du, da würde jetzt ein Shitstorm im Sinne von 500.000 Leute beleidigen den bei Instagram deswegen und sonst was losbrechen? Das glaube ich ehrlicherweise nicht.
Nee, ich glaube, wahrscheinlich wäre es inzwischen eher so, dass der Großteil sagen würde, jo, recht hat er. Wahrscheinlich wäre es besser für den FC Bayern.
Ja, das hast du jetzt gesagt, aber darauf wollte ich hinaus.
Nee, ich sage ja nur, dass der Großteil das sagen würde. Ich sage ja nicht, dass ich das sage. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass... Ich bin gespannt. Auch Namen kursieren, ja, die richtig geil sind.
Ja, also so, ich habe jetzt Flick ganz groß auf der Pfanne, haben wir auch gestern Abend drüber diskutiert.
Ja.
Johannes, unser Chef, hat gesagt, er sieht's gar nicht, das tut er sich nicht an. Ich hatte gesagt, die perfekte Lösung wäre Alonso, aber auch der ist nicht so blöd. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt als nächstes passiert. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, so wenn die perfekte Position, die perfekte oder der perfekte Ersatz jetzt vor der Tür stehen würde, dann wäre es eine Sache von Stunden danach gewesen. Also ich erinnere mal an letztes Jahr Kahn und Salihamidžić vor dem letzten Bundesligaspieltag. Also da werden überhaupt keine Gefangenen gemacht, wenn man da jetzt irgendwie was ändern wollen würde. Auch wenn das, glaube ich, so der Extremfall von unglückliches Timing war. Aber wenn der Kandidat da wäre, wäre es wahrscheinlich schon passiert oder würde sehr zeitnah passieren. Ich glaube nur, an Bayern Stelle ist so ein bisschen das Ding, um einen Alonso jetzt da reinzuholen, um, keine Ahnung, jetzt mal ohne weitere Namen zu nennen, aber so die intern als perfekt angesehene Lösung zu finden, müsstest du die Saison noch irgendwie zu Ende bringen und jemanden jetzt nicht da irgendwie ins sinkende Schiff setzen, wo du nur noch in der Bundesliga Bundesliga und Champions League drin bist. Champions League sehe ich jetzt als relativ unrealistisch dieses Jahr. Bundesliga sind jetzt auch 8 Punkte. Also egal, wer da kommt, es wäre ja eigentlich höchstwahrscheinlich nur ein Ding von Saison zu Ende bringen, keinen Titel holen, schon mal mit einer Hypothek in die neue Saison gehen. Und ich glaube, das ist im Moment das größte Problem der Bayern.
Ja, weil kein Titel, das schafft auch Tuchel wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Ja, und ich bin auch, also ich glaube, es wird keinen Sinn machen, wenn jetzt Flick oder Löw kommt, weil das sind Leute so, klar, die schaffen vielleicht wieder bessere Stimmung in der Mannschaft. Ich glaube aber noch nicht mal, dass das Problem ist. Ich glaube wirklich, dass diese Spielidee momentan fehlt, sodass man dass alle d'accord sind mit, okay, so spielen wir Fußball, so kreieren wir unsere Chancen und das ist ein gemeinsames Anpacken und nicht, ey, Musiala, mach was, Kane, mach was, da vorne, mach was. Und das sind, glaube ich, also Flick und Löw sind für mich so, ey, good mood. So, ey, da stimmst du wieder im Clubhouse, auch wichtig. So, Tuschel redet immer davon, dass das Clubhouse das Wichtigste ist, so bei einem Team. Mhm. Ich glaube, in der zweiten Liga wahrscheinlich noch wichtiger als in der ersten Liga, weil du diese individuelle Qualität nicht so hast. Aber ich glaube schon, dass jemand kommen muss mit einer neuen Idee, die einfach sagen, okay, wir versuchen jetzt so Fußball zu spielen. Alonso wäre wahrscheinlich perfekt sogar, weil der schafft's, der hat Leverkusen diese Idee eingehaucht. Wahrscheinlich können es auch den Bayern einhauchen. Und ich glaube halt, ich habe auch gelesen, Mourinho ist, glaube ich, Zidane sind auch frei. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, weil die schon so geformt sind. So haben, die haben auch eine Idee davon, Fußball zu spielen, aber dann sollte Bayern so spielen, wie die das vorsehen. Und ich glaube, Alonso ist einer, der wahrscheinlich auch Zidane und Mourinho, ich kann aber nicht so viel über die sagen, die schaut sich das Team an und guckt, okay, was kann ich aus diesem Team, was passt am besten für dieses Team? Und so hat er jetzt Leverkusen aufgebaut. Und ey, so baut Hoeneß auch Stuttgart auf.
Ja.
Also ich bin echt gespannt. Die Bundesliga
ist. Hoeneß ist auch ein Name, ne? Geil, aber auch heftig. Der wird jetzt nicht in der Saison sagen, ich streiche die Segel in Stuttgart.
Ey, vor allem nicht, wenn Stuttgart jetzt international spielen soll. Sieht das, ey, wenn du mich fragst, sieht nach Champions League aus. So, wenn Stuttgart Champions League packt, dann wird jetzt erstmal ein Denkmal gebaut für den Kollegen.
Ja, also sehr interessant, was da passiert. Also Mourinho war jetzt gerade so ein Name, wo ich gedacht habe, boah, wenn das passiert, also damit schießen die halt ein komplettes Eigentor. A, weil der Mann sowieso immer eine tickende Zeitbombe ist und meistens ist es am Ende Image-Schaden auf Clubseite so. Und vor allem, weil Mourinho halt auch so ein Pragmatiker ist, ne? Also So, im Zweifel lässt er halt auf einmal Fußball mit 30% Ballbesitz spielen und sagt, ey, Kane, du stellst dich da vorne an Fünfer, über die Außen und Zehn, alles 1-gegen-1 und irgendwann fällt der Ball schon rein, so nach dem Motto. Also, ich glaube, mit einem Mourinho würdest du so viel von diesem Bayern-Image, alles zu dominieren und einfach die krankeste Truppe zu sein, so, würdest du so viel einbüßen. Also, das wäre wirklich so ein Ding, wo ich mir denken würde, so, wer entscheidet das und was denken die sich bei sowas? Aber das, also Mourinho halte ich für sehr unrealistisch, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert und ich schließe nichts mehr aus im Moment.
Ja, in dem Moment gerade ist es schade, dass wir der Kickbase-Podcast sind und nicht ein allgemeiner Fußball-Podcast. Ich hätte noch Bock, mehr darüber zu philosophieren,
ja.
Aber ja. Es hat halt zero Mehrwert, Stand jetzt einfach für Kickbase, weil es rein spekulativ ist.
True, deswegen Flankengott.
Deswegen Flankengott und Flankengott ist Grimaldo, er ist es einfach. Er ist es mit 5 erfolgreichen Flanken, 15 Punkte geholt, vor Justwan und Amiri. Amiri auch wieder heftig. Also wenn du bedenkst, ja, bei Amiri, der hätte Szenario, schießt in Elfer rein, 53. So das Szenario, 53
MVP.
Punkte. MVP. Ja. Wow, ja, er wäre wirklich MVP.
Ja, wäre er. Also Amiri echt Gamechanger für Mainz. So. Und in Matchups, wo man sagt, okay, mindestens 50-50 bis Upside Mainz, ist das, also ich hoffe, das wird jetzt richtig verstanden, aber er ist für mich ein 20-Millionen-Spieler in tendenziellen Mainz-Matchups, weißt du?
Richtig. Gibt es nicht so viel davon? Also jetzt gegen Leverkusen, Ex-Verein, bisschen mehr ja, Motivation nee, wieder, aber nee. Da ist der Punkt ja wahrscheinlich wie ein 5-Millionen-Spieler wieder.
Ja. Aber also sogar da, glaube ich, über die Standards, über die Torschussvorlagen, eigene Abschlüsse, also ich würde mich jetzt einfach mal, oder ich würde jetzt einfach mal behaupten, selbst gegen Leverkusen macht er wahrscheinlich seine 60, 70 und die nimmst du ja. mit.
Ja, du bist glücklich momentan, Samiri-Besitzer, verstehe schon.
Ja.
Gut, ist auch einer, der reagiert hat auf, ich habe eine Instagram-Story hochgeladen von All Eyes on Championship am Donnerstag, wo ich über ihn gesprochen habe und da hat er geschrieben, zu 100% liefere ich eine Vorlage am Wochenende.
Ja.
Und das
ist ein Wort.
Wollte ich einfach nur sagen, das fand ich strong. So selbst mal einfach aus Fenster gelegt, gesagt, 100%ig mache ich eine Vorlage am Wochenende und hat eine Vorlage gemacht. Von ja, Elfer also, verschossen hat er nichts erzählt, aber okay.
das ignorieren wir an der Stelle, aber ja, habe ich auch gefeiert.
Ja, dann kommen wir Lufthoheit. Da ist Kleindienst vorne mit 7 erfolgreichen Luftzweikämpfen vor Kim. Kim habe ich, also im Spiel ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich habe auf jeden Fall gesehen als Delichtbesitzer, dass ich oftmals so ein bisschen neidisch war, dass Kim die relevanten Klärungsaktionen hatte und die Luftzweikämpfe geführt hat, die dann zu Punkten geführt haben. Habe mich so ein bisschen getriggert, weil ich eigentlich überzeugt bin, dass Delicht der kopfballstärkste Bayern-Spieler ist.
Na, weißt du noch, was ich letzte Woche zu Kim hier erzählt habe?
Ja, dass er schlecht gespielt hat und rausrotiert.
Nein, hätte ich für möglich gehalten, aber wo Bimmel, unser, also mein Freund, dein Bekannter, uns ja oder mich darauf aufmerksam gemacht hatte, auf dieses Passspiel von Kim und dieses Zeit von Annahme bis Mitnahme bis Passspiel und so, ey. Das ist so diese Memes, die es immer gab, eine Zeit lang, so you can't unsee it, weißt du? So, das wurde mir jetzt einmal gesagt, ich gucke gestern das Spiel und wirklich bei jedem Ball von Kim, wahrscheinlich auch teilweise einfach komplett übertrieben wahrgenommen von mir, aber bei jedem Ball dachte ich mir so, boah, Junge, Alter, braucht der wieder Ewigkeiten, spielt so ein Ball zu De Ligt, weißt du, so Innenverteidiger, Querpass, du bist in Rückstand als Bayern München, so ein Pass musst du mit ein, zwei Meter Raumgewinn in Lauf spielen, damit du im Zweifel Tempo aufnehmen kannst, so, weißt du, als Angespielter sozusagen. Ey, Kim spielt den rüber, noch halb in Rücken, komplett ohne Bedrängnis und so. Also, das ist jetzt, glaube ich, was mich auf ewig begleiten wird, was ich bei Kim immer sehen werde und es ist mir auch gestern aufgefallen. Vielleicht haben ein, zwei noch an den Podcast von letzter Woche gedacht und die Aussage und tatsächlich auch drauf geachtet. Es kann auch sein, dass es sehr exklusiv ist, aber mir ist es gestern wieder aufgefallen.
Ja, mir ist nicht aufgefallen, aber siehst du mal, dass Kickbase-Manager anders Fußball gucken. Ich habe wirklich primär darauf geachtet, so, Digga, warum hat Kim die Aktion nicht mal in De Ligt?
Ja.
Und du, ach, es ist verrückt, wie man Fußball wahrnimmt teilweise, ne?
Ja, ist crazy.
Kickbase-Manager sein, fuckt ab teilweise, wenn man Fußball guckt. So, das, ja. Nimmst immer andere Sachen. Bei deinem Spieler ist immer im Nachteil. Denkst immer so, warum der nicht? Warum ist der nicht die Aktion? Denkt man sehr oft.
Ja, aber jetzt hat Kim auf jeden Fall erstmal seinen Platz sicher durch den Platzverweis.
Und in Lufthoheit hat er 6 Luftzweikämpfe gewonnen, auch nicht schlecht. Hollerbach, finde ich interessant, hat 5 Stück gewonnen, obwohl er eigentlich, wenn Volland neben ihm zockt, so klar, da muss er die Duelle führen.
Ja,
interessant. Crazy, Pfannenberg überrascht mich nicht, Udukai auch nicht. Passmaschine, ja. Und da haben wir die 2, die du vorhin schon auch in dem Maschinenraum hattest. Kramaric und Stach, die meisten Pässe gegnerische Hälfte in Zusammenarbeit mit Pass, vorderes Drittel, unpräzise lange Pass, Kramaric, Stach, Hoffenheim, finde ich strong. 65, 63, vor Wirtz, Kadarzabek, Grimaldo, Grilic, Amiri, Chaka, Kabak, Guerrero. Und weißt du, was mir auffällt? Du Hoffenheim. Genau, also klar, Hoffenheim Union, das Spiel war ja auch, also dass da Union das Ding gewinnt, ist ja auch ein Witz eigentlich. So, das verdient wäre da ein 2-1, ein 2-0, wenn man sich die Statistiken anschaut und den Spielverlauf. Trotzdem haben sie es gezogen, die Statistiken sagen klar, Kickpass Redamater Fußball von Hoffenheim gezockt worden. Was mir aber auch auffällt, ist Amiri einmal drin, also nicht nur Standards, auch Antreiber am Ball. Ja. Und Kollege Guerrero, der einzige Bayern-Spieler, und das haben wir noch gesehen im Spiel, so alles, was Spielaufbau war, komm Guerrero und mach.
Ja, stimmt schon. Also gehe ich komplett mit. Ich habe mir auch gerade nochmal die Statistiken angeguckt. Fast 70% Ballbesitz Hoffenheim, was ja in dem Sinne auch vielleicht überraschend ist. Also selbst nach gelb-roter Karte um die Halbzeit rum. Ne? Also die haben eine ganze Halbzeit in Unterzahl gespielt und trotzdem da Union komplett eingeschnürt. Also irgendwie, ich habe das Spiel jetzt nicht krass aufmerksam verfolgt, wie gesagt. Und ich weiß jetzt auch, habe jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, wie es sich die letzten Wochen entwickelt hat. Aber von diesem Union-Fußball und nie den Ball haben zu teilweise dieses Jahr den Anschein machen, als ob man irgendwie mehr stattfindet und einen anderen Ansatz verfolgt, zu jetzt eine Halbzeit in Überzahl und trotzdem knapp über 30% Ballbesitz. Also weiß ich nicht, was wir daraus mitnehmen sollen, ehrlicherweise.
Nee. Verwirrt eher. Verwirrt. Ja. Wild. Dann machen wir abschließend noch das Kreativzentrum. Da gewinnt Justwan mit Amiri und Stöger. Alle drei 60 Punkte gemacht. Und Justwan, einer, der jetzt ein bisschen reingemogelt hat jetzt hier. Also auch gut gepunktet. Und auch, also generell Darmstadt, muss man mal sagen, die haben das echt gut gemacht gegen Stuttgart. Also
ja,
kämpferisch sehr, sehr gut. Einstellung hat gestimmt. Ist halt wieder daran gescheitert, dass du einfach die Qualität nicht hast, so gefühlt. Also Aaron Seidel, enorm geiles Tor gemacht. Ist auch einer der Spieler, so 500k momentan. Der wird den Spike bekommen. Der wird wie so eine. Wir brauchen einen Namen dafür. Für 500k-Spieler, die, wenn die einmal leicht steigen, direkt auf 3-4 Millionen gehen, weil es einfach so der Kickbase-Mechanismus ist.
Ja, gerne auch da und schreiben mit Vorschlägen, aber hast du recht, müssen wir uns eigentlich irgendwas für überlegen.
Weil guck mal, es haben sich so grüne Balken, haben sich so ein bisschen eingebürgert. Was gibt's noch? Ja. Rohpunkte haben sich eingebürgert. Das sind so Begriffe, die haben wir nicht nur durch den Podcast, aber die haben sich allgemein einfach in der Kickbase-Community durchgesetzt und wir brauchen was für 500k-Spieler, die vielleicht bald oder die den halt bekommen haben, so diesen Spike, der halt die einfach, wo man so Cash-Cows. Ja, nee, sind ja nicht Cash-Cows.
Ja, stimmt.
So in der BCG-Matrix würdest du sagen, es sind Rising Stars.
Oh, ja. Ja, aber nee, auch nicht so richtig. Weil, also, es hört ja dann auch.
Stimmt, es hört auch. Ist
ja sehr begrenzt.
Ja. So.
Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Ich würde jetzt nochmal kurz inhaltlich weitermachen und auch nur zu Justwan sagen wollen. Also, wir haben im Vorfeld auf die Rückrunde, wo der Wechsel zustande kam, drüber gesprochen. Ich würde es jetzt nochmal reinbringen. So, ich habe mir den Live-Matchday von ihm angeguckt. Da war wieder ein Pass des Todes dabei, eine kreierte Großchance. Eine wurde, glaube ich, jetzt nachträglich noch wieder entfernt von Opta. Aber ich meine, der hat bei einer Niederlage gegen Stuttgart, die wirklich, du hast es eben gesagt, Punktefresser sind dieses Jahr, wenn dieser eine Wert jetzt nicht noch wegkorrigiert worden wäre, hätte er fast 100 Punkte gemacht. Und das ist auch einer für mich. So, ja, der ist jetzt irgendwie 2-3 Wochen ausgefallen. Das ist dann sehr unglücklich, wenn man den die ganze Zeit halten muss. Aber für den Rest der Rückrunde ist das immer noch jemand für mich, wo ich sage, ey, was ist der im Moment wert? 3-4 Millionen oder so? Da machst du eigentlich wenig mit falsch, weil der immer einfach über diese Key-Actions seine Ausbrüche haben wird, im Sinne von selbst bei Niederlage irgendwie Richtung 100, bei Sieg mit einem Scorer dann vielleicht auch mal Richtung 150, 200. Und auch ansonsten sollte der eigentlich immer so seine 50, 60, 70 machen.
Ja. Ja, ist was Schönes, was wir aus dem Statistik-Snack rausgezogen haben, Bench. Danke dafür. Und jetzt schauen wir nochmal genauer hin, denn wir haben ja schon im Intro gesagt, so einige Enttäuschungen neben Bench als Manager, auch einiges auf dem Platz, ob es Chaka 99 Punkte sind, Hofmann Bank, Šeško Bank, so wie gehen wir mit um? Und vielleicht hilft das der ein oder andere da draußen, wie wir mit unseren Spielern jetzt umgehen. Ich bin Hofmann-Besitzer, du bist Chaka-Besitzer, ich glaube Chaka-Besitzer, war's jetzt nichts Besonderes.
Verkauf ich.
Ja, oh, bitte. Bench.
Nein, auf gar keinen
Fall.
Auf gar keinen Fall.
So, Elvedi-Besitzer, lohnt sich da, den durchzuziehen? Die roten Karten, wie gehen wir damit um? Und ich will aber beginnen mit einem Keeper, der somit die größte Enttäuschung der Saison ist. Der Keeper, meiner Meinung nach, Robin Zentner. Nur 2 grüne Balken. Und Bench, du hast gesagt, du bist Besitzer. Was machst du mit dem? Und wie zufrieden bist du mit ihm überhaupt?
Ja, wie zufrieden ist, glaube ich, eine Frage, die war rhetorisch, oder? Also, ja, so hoch kann die Zufriedenheit nicht sein bei zweimal 100 plus Punkten diese Saison. Das Ding ist, mittlerweile ist der Mann halt auch nur noch, was ist der wert, 4,5 oder so? Also, so bei, wenn der jetzt 7, 8 Millionen wert wäre, hätte ich gesagt, so, ja, okay, dann versuche ich jetzt wirklich vielleicht mal langsam, weil so krass hatte ich es jetzt auch nicht auf dem Schirm, wie du es dann jetzt hier rausgesucht hast, statistisch, suche ich mal nach einer Alternative, vielleicht um die 10 Millionen und dann muss ich halt mal 2 Millionen investieren für einen Keeperwechsel. Aber bei gut 4 Millionen Marktwert, also da musst du halt das Doppelte zahlen, um einen vernünftigen Keeper irgendwie reinzukriegen. Deswegen, ehrlicherweise ist mir da dann die Diskrepanz zu groß, als dass ich jetzt anstreben würde, da zu wechseln. Also wenn man dann mal in der Woche eh das Geld über hat, irgendwie 3-4 Millionen noch auf dem Konto hätte, die man nicht mehr unterkriegt und dann einen Torwart wechseln kann, dann machen auf jeden Fall. Aber ja, auf der anderen Seite, so der Fluch für Zentner ist halt auch dieses Jahr ein Stück weit, es gibt so viele Spiele, in denen man sagt, ey, das muss Mainz eigentlich ziehen. Ey, da darf Mainz nicht verlieren. Ey, da geht irgendwie jeder Ball rein, der aufs Tor kommt. Auf der anderen Seite fallen die Dinge halt nicht rein. So, der hat keine Teampunkte, der hat aber auch nicht die Spiele, wo er keine Teampunkte hat, weil der Gegner einfach überlegen ist und er viel auf die Kiste bekommt. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist so ein bisschen dieses Syndrom von letztes Jahr Blaswig bei Leipzig. Gefühlt 2 von 3 Spielen gewonnen, immer trotzdem irgendwie ein Tor kassiert, 70er Punkteschnitt gefühlt gehabt, so. Und da hast du aber meistens noch die Spiele gewonnen und deswegen solide gepunktet. Jetzt verlierst du halt die Spiele, bist aber selten schlechter und dann kommt halt irgendwie alles zusammen für so einen Torwart. Ich glaube aber, dass Mainz, also ich bin mir sicher, diesen Schnitt von 15 Punkten auf 22 Spiele werden die jetzt im letzten Saisondrittel auf jeden Fall übertreffen und dann denke ich, dann wird er sich auch ein bisschen stabilisieren, punktetechnisch, und dann reden wir wahrscheinlich in ein paar Wochen davon, dass der zum jetzigen Zeitpunkt halt eigentlich viel zu günstig dafür gewesen ist, was er dann Ende der Saison noch liefert.
Ey, Bench, ich habe auch gelogen. Es sind 6 grüne Balken und nicht 2.
Da musstest du jetzt aber lange warten, bis du das sagen konntest, ne?
Ja, Digga, du hast so einen Redefluss, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, alles gut, aber also, wann waren denn dann die anderen 4? Ganz am Anfang oder was?
Ja, der hat beim 2-2 gegen Gladbach 217, die haben ja zu 0 gegen Leipzig auch gewonnen, die haben 0-0 in Darmstadt gespielt, die haben 1-1 gegen Union, wo er 111 gemacht hat, letzte Woche gegen Stuttgart 117 geholt, 128 jetzt gegen Augsburg. Das ist eigentlich eine ganz schöne Maschine.
Na gut, dann hast du dich vertan, habe ich aber trotzdem für Zentner argumentiert und Zentner zu dem Preis halten. Punkt.
Ich frage mich auch, warum. Also ich weiß, ich bin, also entweder habe ich den Podcastplan heute im Halbschlaf noch gemacht oder tatsächlich meine Rot-Grün-Blindheit hat mir hier einen Streich gespielt.
Boah, aber das wäre hart, weil das ist schon sehr, sehr grün und sehr, sehr rot.
Ja, aber ich frage mich auch, wie komme ich auf 2? Weil es sind tatsächlich 6 inzwischen. Vielleicht ist ja so, was wirklich nur ein Spike am Anfang der Saison war und dann so die grünen Balken nicht so sehr die, was ist, 69, 99 Punkte hier übertönen. Im Endeffekt, ich glaube, das Resultat muss sein, Robin Zentner, 3,9 Millionen. Ist eine, ja, lohnt sich. Krass, du kannst Geld saven.
Ja.
Okay. Gut. Vom Bordstein zur Skyline. Von Robin Zentner von Enttäuschung zu Kaufempfehlung.
Ja, so machen wir es.
Ey, dann die Bankleute. Lass mal Šeško Hofmann besprechen. So, Jonas Hofmann und Bench, da bin ich auch ehrlich und das setze ich auch mal ein Ausrufezeichen und vielleicht verleite ich dich auch zu einem enormen Gebot. Ich will meinen Jonas Hofmann loswerden. Und in der Liga läuft inzwischen Marmoush, ich glaube 2 Stunden sind es noch, Marmoush beispielsweise aus. So, ich keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, 37 Millionen zu haben, die nur eingewechselt wird für einen Flo Wirtz. Und vor allem dieses System, was zuletzt gespielt wird, diese Doppelspitze mit einem Zehner. So, wo soll Jonas Hofmann spielen? Nee. Wird nicht mehr starten. In meinem Kopf wird er nicht mehr starten. Wahrscheinlich wird er wieder starten. Aber ich habe
ihn auch voll. Aber erst, wenn du verkauft hast.
Genau, richtig. Und dann mache ich den Weg frei für alle anderen Hofmann-Besitzer.
Also ich, letzte Woche hätte ich ihn dir abgenommen wahrscheinlich. Hätte ich es irgendwie stemmen können. Also wahrscheinlich hätte ich es in dem Setup nicht stemmen können, weil ich dann irgendeinen von den Großen bei mir hätte abgeben müssen. Die heißen Chaka und Co. Also das hätte ich dann auch nicht gemacht. Aber letzte Woche hätte ich noch drüber nachgedacht, ob ich es irgendwie stemmen kann. Jetzt nach dem Wochenende, nach 2 Scorer Adli, nach, du sagst es jetzt, wiederholt auch so ein bisschen verändertes System und so, sehe ich zwar schon noch die Möglichkeit, dass ein Hofmann wieder reinrotiert, weil der auch einfach weiterhin enorme Qualität mitbringt, aber wir haben letzte Woche so confident für ihn argumentiert, weil eben dieses Spiel in Heidenheim, enge Räume, körperbetontes Spiel, wo du einfach so das Gespür für brauchst und die Erfahrung vielleicht auch ein Stück weit für brauchst, so. Es war eigentlich das perfekte Spiel, um da wieder zurück zu rotieren. Und du hast nicht einen Teller stehen lassen, der irgendwie über Scorer wiederholt auf sich aufmerksam gemacht hatte und theoretisch auch eine ähnliche Position spielen kann, sondern du hast einen Adli wieder reingeworfen. So, und das alleine schon, dass du jetzt scheinbar so dieses Triell da eher hast, beziehungsweise noch mehr als ein Spieler für einen Hofmann in Frage kommen, plus, dass wie gesagt dieses Matchup gegen Heidenheim nicht gereicht hat, um ihn wieder in die Startelf zu spülen, das würde mich auch enorm verunsichern und zu dem Preis von 37 Millionen, also gefühlt jeder, der einen Marktwert von 30 plus hat, hätte ich im Moment lieber als einen Hofmann.
Ja, ich überlege auch gerade so, guck mal, Kim, ich hätte lieber einen Kim als einen Hofmann, einen Goretzka, ja, ich hätte lieber schon. Goretzka als Hofmann, Undav, einen Grifo, einen Brandt, ja, wahrscheinlich auch, einen Girassi, Kimmich, Xavi, Frimpong, ja, sowieso. Ich hätte wahrscheinlich sogar lieber einen Füllkrug als einen Hofmann.
Ja, einen Füllkrug, also der scored ja auch wie blöde in den letzten Wochen, ne?
Ja, lass mal nicht drüber reden, das fängt mich ein bisschen ab, dass das einen Schirm hatte.
Ja, okay, gut. Aber Hofmann, also wenn ihr gute Alternativen findet, abgeben.
Ja. Šeško, und da wäre mein Take ganz schnell, ich weiß nicht, ob du eine andere Meinung hast, ja, es geht gegen Bayern jetzt, aber guckt euch mal das Programm nach den Bayern an. Die spielen gegen Bochum und Darmstadt und für mich ist Šeško einer, der jetzt rausrotiert ist aufgrund des Realspiels. Da habe ich mich selbst bekommen, ist jetzt reingekommen, Paulsen nicht überzeugt, so Šeško wird wieder starten die nächsten Spiele, auch gegen die Bayern.
Ja, Paulsen aber Scorer geliefert, oder? Von der Bank,
ja,
oder?
Vorlage, war gut. Paulsen hat es auch gut gemacht, aber ich glaube, dieser Stellenwert von Šeško ist momentan, also Šeško ist Stürmer Nummer 2, Punkt.
Ja, wäre auch mein Take. So, mittlerweile hat Šeško einen soliden Vorsprung wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass es jetzt einfach natürliche Rotation war, an Šeško weiter festhalten, auch wenn es gegen Bayern jetzt nochmal eng werden könnte. Aber, also ich sag dir ganz ehrlich, scheinbar gab es ja schon so diese Dresen-Aussage, der gesagt hat, Tuchel wird nächste Woche auch wieder auf der Bank sitzen. Ich sag dir ehrlich, also wenn wir zum Beispiel diese Kimmich-Aussage richtig interpretiert haben, ich habe heute Morgen noch was gelesen aus dem Mannschaftsrat, nee, stimmt gar nicht, Anton hat mir das gesagt, dass er es gelesen hat, aus dem Mannschaftsrat sind wohl Goretzka, Kimmich, Müller schon eher Anti-Tuchel, irgendwie nur Neuer hält noch weiter dran fest und so, und also ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, gerade wenn man selber mal irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass man in der Situation war, irgendwie gegen den Trainer oder so zu spielen, aber wenn so ein bisschen die Identifikation mit dem Trainer flöten geht und man irgendwie nicht mehr so das Gefühl hat, man zerreißt sich für den auf dem Platz, dann ist das schon ein ganz anderer Output, den man da einfach liefert und liefern kann. Und deswegen würde ich auch meinen, wenn ein Tuchel nächste Woche wieder auf der Bank sitzt, dann stehen die Chancen auf jeden Fall nicht so klar für Bayern, wie ich es wahrscheinlich gesagt hätte, wenn die jetzt da dann einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben. Also Šeško tendenziell nächste Woche auch mit ganz ordentlicher Upside.
Ja, will nur kurz der Vollständigkeit halber nochmal sagen, dass vor dem Darmstadt-Spiel, ich habe ja gesagt, gegen Bayern, Bochum, Darmstadt, dann auch Köln-Mainz, so echt ein tolles Programm für Leipzig, aber vor dem Darmstadt-Spiel ist auch Real wieder. Also dann kann es durchaus sein, dass eventuell gegen Darmstadt Körperlichkeit eventuell oder Kopfballstärke von Paulsen eventuell auch wieder reinrotiert wird. Nicht davon ausgehen, dass er jetzt die nächsten 7 Spiele alle startet, aber trotzdem Stürmer Nummer 2 und wird auch selbst wenn gegen Darmstadt nicht startet, eingewechselt. Und ich sehe Leipzig einfach mit einer zu großen Upside nach dem Bayern-Spiel.
Ja, gehe ich mit.
Dann Gladbach. Und ich weiß nicht, wie strategisch du immer managst, Bench. Ich habe viele Teams, habe ich darauf geachtet, okay, jetzt Gladbach spielt gegen Leipzig, aber dann haben die richtig geiles Programm. Die haben Bochum, Mainz, Köln, Heidenheim. Und
geil.
Ich habe wirklich viel drauf ausgelegt. Ich habe meinen Player mitgezogen, mein Jordan ja so oder so. Ich habe lange Elvedi gehabt, wollte Itakura haben vom Markt letzte Woche. Habe gesagt, okay, das Leipzig-Spiel, das nehme ich mit dafür, dass der Upside danach kommt. Ich glaube, es haben einige Manager gemacht. Jetzt aber so, Elvedi, Itakura gesperrt. Hoffentlich haben Manager schon auf dich gehört letzte Woche. Du hast gesagt, friedlich einpacken. Player sehr, sehr fraglich. So, ey, es ist enttäuschend, so das ist eigentlich mit die Enttäuschung, dass du am Spieltag jetzt schon weißt, dass am nächsten Spieltag nicht dieser Return kommt für dein strategisches Plan. Was machen Manager mit Itakura Elvedi? Also wahrscheinlich, ich will jetzt nichts vorgreifen, aber klar, ligaabhängig, was würdest du machen oder was machst du mit deinem Elvedi?
Also Elvedi in der Office League, ne, krass kompetitiv und so weiter und so fort, werde ich den halten. Ich finde auch bei Elvedi, vor allem aber bei Itakura, ich glaube, was ist der im Moment wert? So 8 oder so, 8, 9 irgendwie. Ein Elvedi ist, glaube ich, bei gut 13. Das sind noch Marktwerte, also die liegen unter dem, was ein Ginter normalerweise um die 20 hat. Die liegen unter einem Pacho mit 17, 18. Die liegen unter gefühlt ähnlichen Spielern, wo du sagst, du weißt, was du bekommst, das ist solide und da hast du keine Bauchschmerzen mit. Deswegen, wenn er jetzt 20 Millionen wert wäre und man wirklich guten Ersatz finden würde für die nächste Woche, dann könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. So, das müsste aber schon wirklich geiler Ersatz sein. Gerade für den Wert, den sie jetzt im Moment haben, würde ich aber sagen, also ob ich jetzt einen LW die eine Woche durchziehe, und bei mir in der Office League habe ich das Glück, dass ich Maglica noch als Backup habe, mit ihm ersetze, oder ob ich, keine Ahnung, einen Eggestein mit einem 75er Punkteschnitt dafür 13, 14 Millionen hole. So, das ist dann halt auch gehopst wie gesprungen. Deswegen LW die Itakura, wenn ihr könnt, auf jeden Fall halten, weil du hast ja auch gesagt, Jani, danach sieht das Programm auch weiterhin echt ganz gut aus. Bei Player ist jetzt schon wieder so ein Ding von, der ist halt schon die 20 Millionen wert, wo man sich überlegen sollte. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, was er nochmal hat, aber das ist ja jetzt echt ein Ding von 3-4 Mal wurde schon auf PKs thematisiert, ja, hat immer Problemchen und man muss von Woche zu Woche gucken und jetzt ist er wieder ausgefallen. Also, ich weiß nicht, hast du gerade auf dem Schirm, was es genau war?
Ja, leider, ich bin ein Playerbesitzer. Und zwar ist es eine Fußprellung. Eine Knochenprellung im Fuß ist wohl sehr speziell. Und der hat auch schon im letzten Heimspiel gegen Darmstadt ist er eingewechselt worden. Ich erinnere mich, im Pokalspiel war er auf der Bank, wo ich dachte, okay, ey, wenn er auf der Bank hocken kann, kann er wohl auch starten gegen Darmstadt. Gegen Darmstadt ist er nur reingekommen, weil Jordan sich verletzt hatte, musste da sehr, sehr lange spielen und das war wohl nicht geplant. Und daraufhin fehlt der Kollege gefühlt im Training die ganze Zeit. Und jetzt deswegen auch am Wochenende, also nach der PK war es eigentlich relativ klar, dass Ceoane den Kollegen nicht mitnimmt.
Ja.
Und also mich stört es enorm, weil ich halt wirklich viele Stücke auf ihn gehofft habe, gerade jetzt, wie dieser Span gegen die Gegner kommt, also gegen Bochum, was habe ich gesagt, Darmstadt,
weiß nicht mehr auswendig. Mainz, Köln, glaube ich.
Ja, genau, also gute Duelle einfach. Und ja, also ich bin auch ehrlich, so, ich werde ihn loswerden in der Office-Liga. Also ich werde Player abgeben, weil es einfach 20 Millionen ist zu sehr. Also ich habe auch keinen Ersatz, also ich muss mir Ersatz holen. Und der Ersatz hieß in dem Fall Gosens. Und jo, ist halt kein 1-zu-1-Ersatz, aber spielt wenigstens und Union momentan ganz guten Lauf.
Ja, also den Trade würde ich auch eingehen.
Ja, und alle Honorarbesitzer gar keine Sorgen machen. So, das war jetzt einfach taktisch bedingt, dass der Kollege nicht gestartet ist. Gelly hat so ein bisschen eine defensivere Schienenspielerrolle eingenommen. Ich bin mir sicher, in den nächsten Spielen wird Honorar wieder auflaufen. Also Bochum, Mainz, Köln, Heidenheim mit Honorar in der Startelf. Und für mich Honorar immer einer, der so ein bisschen auch underperformt.
Ja.
Gut, was machst du, Bench? Was klingelt da bei dir?
Ich musste gerade Ladekabel anstecken, weil sonst wäre es hier gleich still geworden auf meiner Seite.
Oh, ja, ich Monolog gehalten. Aber gut, ich halte gleich Monolog. Wir gehen Einkaufswagen, Bench.
Ja, weiter geht's.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway. Ich ratter die Namen einfach runter und solltet ihr Erklärungen benötigen, schaut in Kickbase Kickoff rein. Maxi Bauer, Friedrich, Skelly, Knauf, Masraui, Leimer, Knoche, Juranovic, Toussaint, Wagnumann, Brooks. Juraschek, Weghorst, Vertessen, Malen, Adli. Finito.
Ja, perfekt. Gut, du hast es gesagt. Alle, die mehr dazu hören wollen, YouTube.
Ja, also im Grunde genommen einfach nochmal die Erklärung dafür, aber ich glaube, viele können sich sehr selbst zusammenreimen. Also es ist aufgrund von Sperrenverletzungen, taktischen Umstellungen und Formstärke. Und?
Ja, aber also ich sag mal, gerade so taktische Umstellung, also ich glaube, das kann schon sehr wertvoll sein. Auch zum Beispiel viele Leute, die am Wochenende wahrscheinlich mit Malen da gestruggelt haben und so. Also die Insights kriegt er, wenn er wollt.
Richtig. Und diese 500k-Spieler. Lass vielleicht ganz kurz mal über 500k-Spieler reden und diesen Spike bekommen, weil ich habe ja schon gesagt, ein Aaron Seidel könnte diesen Spike bekommen. Jetzt fehlt mir natürlich hier der weitere Input. Es gibt auf jeden Fall einige 500k-Spieler. So Russell York kriegt Spielzeit, könnte diesen Spike bekommen. Hast du ein paar parat?
Nee, ich gucke gerade mal schnell, ob ich irgendwie was auf die...
Gamboa. Also
wirklich auf die Schnelle
finde. Gamboa auch gespielt gestern. Ich glaube, eingewechselt worden nur, ne?
Ja. Ja. Kilian, der Ewigkeiten bei 500k hing und jetzt schon Richtung eine Million geht, der wird auch noch eine Mio machen.
So, Dennis Geiger ist für mich auch irgendwann mal einer in 3-4 Wochen, der auch mal den Spike bekommen könnte. Yannick Müller wäre nicht
fest geworden.
Ja. Oh, 500k,
Yannick mit Tor vom Wochenende. Nee, so. 900 oder so gerade. Aber
dann Maxi Bauer, 500k. Dove da, nach Vorlage, auf jeden Fall auch Spike.
Aronson, Union.
Yannick Keitel, Back-to-Back Startelf. Also Startelf Euroleague und Bundesliga, 500k.
Ja. Da haben wir doch schon einige zusammengekriegt jetzt.
Kein Problem fürs Reinhören, Leute. Habt ihr gut gemacht.
Sehr gut.
Patrick Pfeiffer, 500k. So, nicht im Kader am Wochenende, aber könnte vielleicht da wieder. Und vielleicht, also eher im Ranking eigentlich vor Maxi Bauer.
Eigentlich ja. Er spielt halt schon echt erschreckend wenig Rolle dieses Jahr. Also ist ein Gamble wert auf jeden Fall. Wenn er dann nächste Woche wirklich spielt, so aus dem kompletten Nichts, Also, das ist auch immer nochmal ein Unterschied, finde ich. Ne? Entweder du hast so 500k, wo du sagst, ja, die könnten immer mal wieder und die sind immer relativ nah dran. Die steigen dann auch gefühlt nicht so krass, wenn es mal der Fall ist. So, ne? Also zum Beispiel Luca Kilian. Jeder hat den als Innenverteidiger Nummer 3 auf dem Schirm. So, und dann spielt er mal. Dann ist das auch nicht so dieser große Überraschungseffekt für die Leute, dass sie sehen, oha, Punkte im Profil muss ich mitnehmen erstmal. Weißt du, also da so ein paar Pünktchen dann durch mal einen Einsatz sind halt nicht so besonders, wie wenn jetzt ein Pfeiffer, der seit Monaten gefühlt keine Minute gemacht hat, auf einmal wieder spielt, da vielleicht seine 60, 70 hinlegt. Also der wird dann nicht 2 Wochen brauchen, bis er anfängt zu steigen und dann wie ein Kilian vielleicht auf 1,5, 2 gehen. So ein Pfeiffer, der geht dann wahrscheinlich innerhalb von 1,5 Wochen Richtung 3-4 Millionen.
True. Ja, ah ja, die Manager sind ja auch nicht dumm.
So sieht's aus.
Gut, mit diesen Worten können wir uns verabschieden.
Das machen wir.
René, der ist auch nicht dumm. Der hat Stöger getippt. Es waren 3 Leute, die Stöger getippt haben. Von, ich glaube, 1200 Kommentaren oder sowas. Fand ich heftig. Also Stöger zu tippen ist sehr ballsy. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass viele nur Stöger getippt haben, weil sie irgendwie ihre Liga so ein Ausrufezeichen setzen wollten. So, welche Stöger besitzt
oder in so im
Liga?
Stadion
genau,
oder so.
Genau, richtig, 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 richtig. René, gehört das Outro. Bench, danke dir, war schön. Und yes. Ich freue mich auf den nächsten Spieltag ohne Enttäuschung von dir.
Hat Spaß gemacht, wird nächsten Spieltag wieder mehr Spaß machen mit mir. Und jetzt Bühne frei für René.
Ciao. Das war's auch schon mit der Episode. Ich darf heute das Outro machen. Dank der sehr guten Leistung von Stöger gegen Bayern mit einem Tor und einer Vorlage konnte er sich die MVP-Performance sichern. Ich grüße an erster Stelle meine Kickbase-Liga, in der Marvin gerade dabei ist, sich den Pokal zu sichern. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Nächstes Jahr hole ich mir wieder das Ding.
Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.